beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs Verbietet das Bauen.
Ja, und heute Daniel Fuhrhopp im Gespräch mit Julia Lindenthal vom Österreichischen Ökologieinstitut. Guten Tag.
Hallo.
Das hallt vielleicht ein kleines bisschen, denn wir sind zu Gast im Keller im Architekturforum Oberösterreich in Linz. Hier war gerade ein Symposium, Wohnen im Herbst, und freundlicherweise hat das Architekturforum uns hier einen schönen Platz im Keller, wirklich schöner Keller, ne? Also kann man nichts sagen. Ne?
Ja, ja, absolut.
Ja, absolut, ist toll, also Ziegel.
Lehmboden.
Ja, Lehmboden, ja, also bereitgestellt, damit wir uns unterhalten können über das Projekt Rehabitat und das Projekt Rehabitat ImmoCheck. Und da sagen Sie am besten, was ist das denn? Rehabitat hat wohl irgendwas mit Habitare und Wohnen zu tun.
Ja, genau. Wir haben uns die Frage gestellt, was wir mit diesem Riesenberg an Ein- und Zweifamilienhäusern machen könnten, die in Österreich fast 80% des Gebäudebestandes ausmachen und die zunehmend leer stehen oder unterbelegt sind, also nur mehr von ein oder zwei Personen bewohnt werden, weil die Phase, wo man tatsächlich als Familie drin wohnt, in Wahrheit nur sehr kurz ist. Und dann werden die Kinder flügge oder es gibt ansonsten Veränderungen in der Lebenssituation oder berufliche Veränderungen oder Trennungen, Todesfälle. Es gibt viele Gründe. Jedenfalls, es werden aber diese Häuser soweit nicht anders genutzt oder besser genutzt, sondern im Gegenteil, es werden dann weiter neue Häuser gebaut. Also es werden die Neubausiedlungen an den Ortsrändern Tag für Tag ausgeweitet.
Also eigentlich haben wir direkt den Zusammenhang schon, weshalb ich mich auch dafür interessiere, Neubau ohne Ende, und direkt daneben stehen Gebäude, die entweder leer stehen oder die, ich sage manchmal, unsichtbarer Leerstand. Also in dem Haus sind 1, 2, 3 Zimmer, die gar nicht mehr genutzt werden, weil halt eh nur noch einer da wohnt. Und ja, was macht die eine Person und was kann sie machen? Und darum geht es eigentlich, ne? Was macht die Person?
Darum ist auch dieser Titel Rehabitat entstanden. Also wie kann man den Häusern, die ein Habitat sind, aber nicht mehr wirklich als solches funktionieren, ihren ursprünglichen Sinn zurückgeben und das vielleicht sogar noch verbessern? Weil die Häuser, wir haben uns da im Projekt 4 unterschiedliche Typologien angeschaut aus unterschiedlichen Jahrzehnten, unterschiedliche Größen auch.
Das kleinste
von Einfamilienhäusern, das kleinste hatte 130 Quadratmeter und die größten, die gehen dann durchaus bis zu 300, 350 Quadratmeter Nutzfläche. Also die reine Wohnfläche ist vielleicht weniger, aber die Häuser sind dann schlecht geplant, dass die Hälfte geht für Gangfläche drauf oder für irgendwelche Nebenräume oder nicht ausgebaut, das Dachgeschoss.
Also das hört sich jetzt fast nach Villa an, aber es geht eigentlich nicht um irgendwelche Villen,
überhaupt.
Es geht um ganz normale
Häuser. Es geht um ganz normale Häuser, wo oft unglaublich viel Fläche drinsteckt. Und wenn wir jetzt von 300 bis 400 Quadratmetern reden, da kann man durchaus viel damit machen.
Bevor wir gleich dazu kommen, was man damit machen kann, nur kurz, weil diejenigen, die das hören, ja nicht ganz in dem wissen, in welchem Rahmen sie das gemacht haben. Wir haben uns das angeschaut. Heißt, das Österreichische Ökologieinstitut war Teil in einem Forschungsprojekt, um ein paar Jahre lang das anzuschauen. Was ist das für ein, wie kann man das so sagen, Forschungsprojekt?
Das war ein Forschungsprojekt gefördert vom BMFIT, vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, im Programm Femtech. Also wir hatten den Schwerpunkt auch auf Frauen. Und das hat gut oder passt gut zu dem Thema, weil es sind ja vielmals dann die Frauen, die auch alleine überbleiben in einem Haus, das zu groß geworden ist. Und zusammen mit der Problematik, dass die zeitlebens weniger verdienen und dann auch weniger Pension bekommen als die Männer, ist für Frauen noch das größere Problem.
Und jetzt sind Sie allein im Haus und jetzt kommen Sie mit Kolleginnen und Kollegen oder so und haben dieses Projekt überlegt am Beispiel dieser 4 verschiedenen Haustypen, ja, was kann man machen?
Genau, wir haben gemeinsam mit einem Architekt, mit der Konstanze Weiser und mit dem Franz Gugerell, der ist Energieberater und Baucoach, haben wir uns überlegt, welche Szenarien sind vorstellbar, und wir haben dann einfach ganz, ganz viele Entwürfe gezeichnet, wie man diese Häuser umplanen könnte. Wir haben uns von 4 Häusern, die tatsächlich so stehen, die Pläne organisiert und dann einmal herum entworfen und überlegt und Geschichten dazu entwickelt.
Ja, dann erzählen Sie doch mal so eine Geschichte. Was ist denn so eine Möglichkeit, die Sie entwickelt haben? Was kann man machen mit welchem Haus?
Zum Beispiel hatten wir die Geschichte, dass ein Paar, das nicht mehr so gut zu Fuß ist, dann ins Erdgeschoss übersiedelt, damit es barrierefrei wird. Im oberen Geschoss wäre dann Platz für eine mögliche 24-Stunden-Pflege. Bis es soweit ist, haben sie die Wohnung ausgebaut und noch vermietet an ein anderes Paar, oder wenn es groß genug ist, an eine andere Familie. Aber immer mit dem Hintergedanken, dass sie vielleicht die Miete ein bisschen kostengünstiger ist und dafür die neu hinzugezogenen auch ein bisschen sich beteiligen an der Arbeit im Haus und im Garten. Oder ein Modell war auch, dass man durchaus auch mal über die Grenzen des eigenen Hauses hinausschauen kann, weil oftmals wurden ja diese Siedlungen mehr oder weniger alle zur selben Zeit errichtet. Das heißt, sie kommen auch mehr oder weniger alle zur selben Zeit in die Lage, dass sie langsam sich entleeren. Und man könnte sich jetzt eben auch mit anderen zusammentun, die in derselben Siedlung wohnen. Man ist im Idealfall eh miteinander befreundet, und dann sagt man, die Dame von Haus A zieht zu ihrer Freundin in Haus B, sie machen da Seniorinnen-WG mit großem I, und das Haus der Dame A wird so wie es ist vermietet an eine junge Familie, die Platz braucht, und stattdessen muss eben ein Familienhaus weniger neu errichtet werden. Oder sie bauen es auch um, und ja, jedenfalls kann man mit den Einnahmen durch Miete oder Verkauf, je nachdem, dann sich den Umbau leisten, wo jetzt Frau A und Frau B zusammenwohnen. Und es könnte auch die Gemeinde sich eins der Häuser kaufen, das groß genug ist und da einen öffentlichen Platz drin schaffen, so wie ein Tageszentrum für jüngere Menschen oder für alte Menschen, für ältere Menschen.
Also was mich beeindruckt hat, war auch diese Vielfalt der Entwürfe, der Ideen, die Sie da ausgearbeitet haben, weil eben, ja, also gut, man kann sich das noch vorstellen, jemand trennt etwas ab oder eine Etage ab, und dann ist das eine Einliegerwohnung, eine separate Wohnung. Aber jetzt zu sagen, gut, die Nachbarn untereinander ziehen in ein Haus, und dann wird in dem einen Haus kommt plötzlich unten was für die Gemeinschaft, vielleicht ein Café war im einen Fall mit drin, oder irgendwo war die Groß-WG, glaube ich, in einem anderen plötzlich im Obergeschoss. Und also das war schon das reicht schon ein Riesenspektrum.
Ja, und wir müssen auch Riesenspektren anbieten, meiner Meinung nach, weil es ist ja alles in Veränderung und im Umbruch. Und die Häuser schauen aber immer noch so aus, wie sie schon vor 50, 60, 70 Jahren ausgeschaut haben. Man plant immer noch hauptsächlich für das traditionelle, klassische Familie, Mama, Papa, 2 Kinder. Und wenn man sich aber die Zahlen anschaut, dann gibt es die gar nicht mehr so oft, wie es andere Modelle gibt, wie man lebt. Oder auch wenn man denkt an die Berufswelt, dass der Arbeitsplatz, den man hat in der Firma und bis zur Pension dort ist, den spielt sich auch nicht mehr. Also man muss ja in jeder Beziehung flexibel werden oder bleiben. Und es brauchen auch immer mehr Leute also Möglichkeiten, dass sie vielleicht zu Hause arbeiten, weil sie selbstständig über die Runden kommen müssen. Und deswegen könnte man auch durchaus in einem Einfamilienhaus in Zukunft sich überlegen, wenn man es umbaut, ob man Arbeitsplätze schafft, jetzt über ein Büro, einen Schreibtisch mit Computer hinausgehen.
Jetzt ist das mit dem Flexibelbleiben ja leichter gesagt als getan. Ich meine damit, wenn es so heißt, ja, man könnte ein Obergeschoss abtrennen, das erste Beispiel, und da könnte man eine separate Wohnung machen. Wenn Sie das überlegt haben, wo sind denn da die Hürden, die Herausforderungen gewesen, wenn Sie jetzt konkret sich überlegt haben, wie läuft es. Weil ich kann mir vorstellen, ne, das ist jetzt ja einfach nicht nur ein Strich auf dem Plan. Mhm. Also was kommt im Detail, was gilt es da zu beachten?
Also aus architektonischer Sicht gibt es eigentlich nicht wirklich Hürden. Es kann natürlich sein, dass es irgendwo massive Baumängel gibt oder feuchte Schäden und dass es dann schwierig ist, zu einem halbwegs kostengünstigen Preis da nochmal was zu machen, das Haus anzugreifen. Aber wir haben immer gesagt, man muss nicht auf Biegen und Brechen jedes Haus erhalten. Es gibt so viele, man kann ja mal mit denen anfangen, wo es nicht so schwierig ist. Die größten Hürden mit Abstand sind die in den Köpfen der Menschen. Für die einen sich vorzustellen, dass da wer anders dazukommt und womöglich noch ein Fremder. Und für die anderen, das ist noch die schwierige Übung, aber die wird es ja auch brauchen, dass man das, wo man bisher gewohnt hat, loslässt und sich mit wem anderen zusammentun und woanders wohnen, eben vielleicht bei der Nachbarin. Ja,
ja, wenn Sie jetzt sagen, die technischen Hürden kann man immer überwinden, okay, ich meine, ich denke da jetzt so ein bisschen an Erschließung, Türen, getrennte Eingänge, Brandschutz. Genau. Ich meine, sind natürlich schon so ein paar Hürden, die mir jetzt spontan in den Kopf kommen, wo man vielleicht sagt, also ein bisschen Arbeit ist es schon. Ne?
Schon, aber es ist nichts unmachbar. Also weil wir haben so vier unterschiedliche Hausgemeinschaftstypen identifiziert. Und die eine ist die mit dem komplett getrennte Wohneinheiten bis hin zum eigenen Eingang. Ja. Manche Häuser bieten das jetzt schon, weil die haben einen Eingang vorne, die anderen hinten. Andere, wenn man es jetzt vertikal teilt, müsste man unter Umständen noch eine Stiege davor stellen.
Fluchtweg. Ein Fluchtweg, wenn es brennt.
Ja, aber wir sind im Einfamilienhausbereich. Da sind die Vorschriften nicht ganz so streng wie im großvolumigen Wohnbauen. Außerdem gibt es für die Sanierung. Ja, auch das ist ein riesengroßer Graubereich in Wahrheit. Weil die ganzen Bauordnungen sind alle auf den Neubau zugeschnitten und in der Sanierung gibt es dann für ganz viele Punkte gibt's Alternativen bzw. Auswege, dass man irgendwas nicht machen muss, wenn man beweisen kann, darlegen kann, dass es wirtschaftlich nicht machbar wäre.
Ja, wir, diejenigen, die das jetzt hören, sollten bedenken, es geht um den österreichischen Weg. Ja, also sollten Umbauarchitektinnen und Architekten aus Deutschland sagen, das ist ja ganz anders bei uns. Bitte E-Mail schreiben und ausführlich Bericht erstatten und dann hören wir uns das an. Aber okay, ich sag mal, ich halte aber fest, technisch ist vieles machbar und der Wille ist die eigentliche Hürde. Jetzt beim Willen und bei der Frage, will jemand überhaupt so eine Änderung haben, kann ich mir aber schon vorstellen, dass dann auch eine räumliche Frage das erleichtert oder nicht, weil die Frage, will ich eine Wohnung haben oder zwei, will ich ein Bad haben oder zwei, ist dann doch auch, also wie viel Privatraum habe ich jetzt wirklich? Mhm. Haben Sie bei diesen Modellen auch da quasi darauf Rücksicht genommen, je nachdem, wer welche Räume teilen will, dass es dann entweder Modelle gibt, also jeder hat dann noch seinen eigenen, kann die Tür zumachen und das eigene Bad oder eben man nutzt wirklich alles gemeinsam?
Ja, natürlich. Es gibt ganz viele, viele Möglichkeiten, wie man es machen kann, aber wichtig wäre mal zu wissen, was die Leute, die momentan noch drin wohnen oder auch die, die sich überlegen, in irgendeiner Art und Weise mit anderen zusammen zu wohnen, eigentlich wollen.
Aber bei den Bedürfnissen, da hatten Sie jetzt auch geschildert, dass es schwierig ist, dass die Menschen selbst sich überhaupt klar werden, was sie für Bedürfnisse haben. Und da gehen wir wohl zu dem zweiten Teil des Forschungsprojekts über Rehabitat Immocheck. Also was haben Sie gemacht, um dann rauszukriegen oder den Menschen zu helfen, selbst rauszukriegen, was sie eigentlich für Bedürfnisse und Wünsche beim Wohnen haben?
Also nach Abschluss des Rehabitat-Projekts war klar, dass das schon eine zukunftsträchtige Idee ist. Das ist allerdings noch, das Interesse war und ist sehr groß, sowohl von Seiten der Hauseigentümer als auch von Seiten vom Land oder sonstigen Stellen. Aber es ist auch die Ambivalenz recht groß. So, würde mich schon interessieren, aber, also viele Abers, ja. Und wie ich vorher schon angedeutet habe, extrem viele Ängste haben die Leute im Kopf. Angst vor Verlust von der Privatsphäre, Angst vor, was sagt denn da vielleicht der Nachbar, kann ich mir jetzt mein eigenes Haus nicht mehr leisten, Angst vor Konflikten, etc., etc. Und deswegen war dann unsere Überlegung, es braucht noch irgendwas, quasi ein Missing Link zwischen, damit Leute, die schon ein ungewisses, ein Gefühl haben, es passt was nicht mehr so ganz zu ihnen, beziehungsweise das Haus passt nicht mehr zu ihnen oder sie nicht mehr zum Haus, die gehen nicht sofort dann in ein Architekturbüro und sagen, bitte, ich würde mir gerne ein Haus zu einem Mehrpersonenhaus umbauen lassen. Da braucht es noch was dazwischen. Und da haben wir jetzt im Rehabitat Immocheck Grundlagen für Werkzeuge entwickelt, mit denen Menschen einmal das überprüfen können, was eigentlich ihre Bedürfnisse sind, was ihnen beim Wohnen wirklich wichtig ist. Weil erstaunlicherweise wissen darüber viele Menschen nicht Bescheid.
Und um welche Fragen geht es da so?
Naja, wie... Wenn ich mit anderen zusammen lebe sagen wir, wir leben jetzt noch zu zweit, ja?
Okay.
Sie sind mein Partner, wir wohnen da zu Hause.
Das ist jetzt ein Gedankenspiel.
Eigentlich.
Okay.
Aber wir würden eher weniger am Abend drüber reden, wie stellst du dir denn die Zukunft vor, wie sollen wir das denn machen später? Das sind so Fragen, die redet man vielleicht mit Freunden einmal so am Stammtisch, so per Spaß, lass uns doch eine WG gründen, aber eher weniger mit dem Partner. Und es gibt auch ganz viele Annahmen, dass man glaubt, was der Partner will. Also ich gehe davon aus, ich kenne dich, wir sind jetzt doch schon 20 Jahre verheiratet und weiß ich doch, was du so willst und brauchst.
Dass ich in Wirklichkeit von so einer Kommune geträumt habe, das weißt du gar nicht.
Nein, ob dir Ruhe wichtig ist oder das Musik hören oder das Alleinsein oder das Nicht-Alleinsein, weiß ich doch. Aber wir haben das auch überprüft dann in Workshops, indem wir dieselbe Frage beiden gestellt haben. Also das, man befüllt mal für sich selber aus und dann beantwortet man die Fragen noch einmal für den Partner und vice versa. Und da ist offensichtlich, dass das nicht so ganz im übereinstimmt.
Oha.
Das ist sehr interessant.
Okay, ja. Das ist, erinnert mich daran bei dem, ich will jetzt nicht unterbrechen, aber bei dem, es gab ein Gespräch mit auch auf dem Podcast Bring Together, so ein Start-up, die sagen, wenn Menschen sich Wohnpartner suchen, um gemeinsam zu wohnen in einer Wohnung oder einem Haus. Es gibt viele Fragen, die quasi man erstmal so beantworten kann, um mit anderen zu matchen, also zu schauen, wer passt zu wem. Mhm. Und das ist eigentlich für Menschen, die überhaupt zum ersten Mal sich überlegen, zusammenzuziehen. Mhm. Aber es ist natürlich eine interessante Idee, diese Fragen den Menschen zu stellen, die sogar schon zusammen wohnen, ja, aber vielleicht trotzdem unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie es in 10 Jahren oder in 20 Jahren aussehen, ja, soll.
Ich kann zum Beispiel auch als Beispiel von einer Dame, die auch bei uns am Workshop teilgenommen hat, die dringend eine Lösung sucht, wie sie das Haus umbauen kann, dass ihre Tochter weiter drin wohnen kann. Die Tochter, das muss man sagen, ist ein bisschen gehandicapt und momentan ist es so geregelt, dass alle 2 Wochen kommt ein Betreuer und wohnt im Haus mit. Da hat sie dann quasi frei und die anderen 2 Wochen kümmert sie sich um die Tochter. Aber sie denkt halt schon vor, was wird später. Und beim Drüberreden mit ihr und Nachfragen und Beraten hatte sie auf einmal diese Erkenntnis, das Allerwichtigste ist ihr, dass sie akustisch entkoppelt ist. Weil wann immer sie, selbst in den 2 Wochen, wo sie frei hat, in Anführungszeichen, wenn sie die Tochter hört, und sie weiß, oh, da gibt es wieder vielleicht ein Problem, ist sie schon gedanklich wieder dabei und gestresst und kann, es ist einfach unglaublich schwierig zu sagen, es geht mit nichts an, es ist eh wer da, ja, das ist ja logisch. Und dann ist ganz oben unterm Dach wäre auch noch Platz. Es ist zwar klein, aber da würde, wenn die Tochter unten wohnt, unten ist, da höre ich nichts mehr. Das ist gut. Und sie war so richtig erleichtert über dass sie eine Möglichkeit hat. Und da war das, siehst du, das passiert mit den, wenn man die entsprechenden Fragen stellt.
Was waren das für Workshops? Also in verschiedenen Orten? Wie hat das ausgeschaut?
Ja, wir haben die Workshops organisiert, um herauszufinden, welche Fragen wir stellen müssen, damit wir ein Bild von dem Haus bekommen, über das wir dann auch Aussagen treffen wollen, wie ihr Haus wäre theoretisch geeignet, um die Hausgemeinschaft Clusterwohnen drin abzuwickeln. Oder es wäre schon geeignet, aber es fehlt dann noch ein weiteres Bad. Ja, also wir mussten ein Bild des Hauses irgendwie generieren. Und das war dann die nächste Herausforderung für dieses Immocheck-Projekt. Wie kann ein System ein Bild des Hauses bekommen, wenn es keinen Plan lesen kann? Abgesehen davon, dass es vielmals oft keinen Plan gibt. Oder wenn man sie auffordert, ihr Haus im Grundriss zu zeichnen oder zu basteln. Wir haben unterschiedliche Versionen ausprobiert. Da sind wir immer dran gescheitert. Die Ergebnisse waren nicht brauchbar. Bis wir dann diese Raumnetzidee hatten, weil es eigentlich reicht zu wissen, wie viele Geschosse hat das Haus, welche Räume gibt es jeweils in den Geschossen und auch Außenräume, weil der Freibereich ist auch wichtig mitzudenken, wenn man zukünftig in irgendeiner Art und Weise gemeinschaftlich wohnen will. Und wie sind die Räume untereinander verbunden und die Geschosse? Das lässt sich recht schnell, also es war keine Hexerei zu programmieren und es ist auch überhaupt nicht für niemanden schwierig gewesen, die Anwendung dieses Ding. Das geht auch theoretisch analog mit Würfeln und Schnüren, dass man dann, weil es ist die Form des Hauses ist da irrelevant. Es geht wirklich nur um, welche Räume gibt es. Und wenn man dann dieses Raumnetz hat, dann kann man damit gut weiterarbeiten und Fragen stellen, wie, welche Räume nutze ich oft, manchmal oder selten bis gar nie.
Und was kommt dann da raus?
Ja, da kommen dann oft einmal Sachen raus, die man zwar weiß, aber über die man vielleicht doch erschrickt, wenn man es so schwarz auf weiß bzw. grün-gelb-rot vor sich hat.
Also
wie viel Fläche man oft nicht mehr wirklich nutzt.
Also faktisch im großen Haus sich klar zu machen, von den 5 Räumen, in dem einen Raum bin ich nie.
Genau.
Und in dem anderen, naja.
Und wenn wir dann die Frage hinterher schießen, welche Räume könnten Sie sich vorstellen, mit anderen gemeinsam zu nutzen, ja, dann fällt es einem schon leichter, einen Tee dort zu setzen in den Räumen, wo man eigentlich eh nie ist. Oder überhaupt, welche Räume könnten Sie sich vorstellen, abzutreten? Und aus dem, was da rauskommt, dann kann das System am Schluss diese Ergebnisse kreieren. Weil wir wissen, um eine abgeschlossene, getrennte Wohneinheit anzubieten, braucht es mindestens ein Zimmer, ein Bad, eine Küche. Irgendwie muss ich hinkommen in meinen Raum. Und das System erkennt auch Widersprüche, wenn zwar gesagt wird, das und das und das könnte ich abtreten, aber der Vorraum will aus irgendeinem Grund nicht geteilt werden, dann sagt das System, hallo, wie soll denn der Mensch da hinkommen in die Räume, die sie abtreten? Und wäre es nicht doch möglich? Oder ließe sich da ein separater Eingang machen, entweder mit einer neuen Tür oder mit einer zugestellten Stiege etc.
Das heißt, dann kommt wieder und der Mensch ins Spiel und ein Architektin, ein Planer, wer auch immer, sagt in dem Moment, okay, auf dieser Grundlage haben wir das und das als Problem oder das und das geht und sucht die persönliche Lösung.
Die Ergebnisse sollen in erster Linie motivieren und Interesse wecken für Lösungen oder Möglichkeiten, die man sich bis dato noch nie überlegt gehabt hat. Und dann da das Feld aufbereiten, dass man dann im nächsten Schritt sich wirklich eine Beratung leistet. muss ich sagen. Weil das, die Werkzeuge, die wir gerne jetzt auch fertig programmieren würden und kostenfrei anbieten möchten, die stehen dann jedem zur Verfügung, aber die sind wirklich nur so ein Feld vorbereiten.
Also das war jetzt und so ein bisschen die Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, auch dadurch, dass es online verfügbar sein soll, einen eigentlich ganz einfachen Weg zu bieten, sich mal damit zu beschäftigen, mit der Art und Weise, wie man wohnt und dann das so ein bisschen spielerisch mal zu beantworten und dann am Ende quasi schlauer zu sein darüber, was man vielleicht persönlich, wie man wohnt, was man für Wünsche hat. Und dann, okay, kommt natürlich die Beratung, die jetzt ein bisschen konkreter
ohne, werden muss. Ohne weil tiefergehende Beratung wird es nicht gehen. Und es sind auch die Möglichkeiten, die dann sich ergeben, wenn wer vor Ort ist und sich die Situation dann tatsächlich anschaut, noch viel, viel größer, wenn man sagt, da hat man einen Riesenraum, den könnte man super teilen, wäre ideal. Oder umgekehrt, ich habe viel zu viele kleine Räume, nehmen wir doch einmal da eine Wand weg und machen dann so draus. Aber das, da braucht es ein Mensch vom Fach, der das beurteilen kann.
Das heißt, bei diesem Programm idealerweise kommt am Ende noch, und das ist die Person in deiner Gegend, die von der Kommune oder wie auch immer jetzt dir weiterhilft.
Ja, wie, klar, es braucht so ein Beratungsnetzwerk muss erst noch aufgebaut werden, beziehungsweise, dass man mal schaut, was gibt es eigentlich schon und wo könnte man andocken und dass man dann, dass man auch gleich sagt, bitte da, ruft es dort an oder dort, je nachdem.
Um das nochmal klarzustellen, also dieser letzte Schritt, dieses Netz, was bei dem Rehabilitat-Immo-Check quasi am Ende der Entwicklung stand, so könnte es aussehen. Das wäre jetzt eine Wunschvorstellung, noch ein Ziel, das auch für jeden zugänglich online zu haben. Also das findet man jetzt noch nicht im Netz, aber das ist sozusagen für das Institut eine Herausforderung zu schauen, vielleicht gelingt das, das online verfügbar zu stellen.
Wir sind dran, die Finanzierung aufzustellen, dass die Werkzeuge wirklich fertiggestellt werden können. Einmal die Werkzeuge, weil wir hatten digitale Schiene und eine analoge, weil wir schon wissen, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, Computer, Internetzugang ist nicht überall so verfügbar, wie man es gewohnt ist in der Großstadt. Und es gibt aber auch sicher Leute, die zwar könnten, aber vielleicht nicht wollen, weil sie gewisse Fragestellungen nicht mit dem Computer abklären wollen. Also das Ganze wird auch analog funktionieren. Ja, und wenn wir das mal fertiggestellt haben, dann braucht es natürlich auch dann noch Plattformen, wo sich dann Menschen zusammenfinden können, die gerne zusammenwohnen wollen würden und auch die Häuser dazu.
Und dann geht es aber im Bereich, sagen wir mal, dann wirklich umzubauen und Vorschläge aufzunehmen und so. Das ist eine lokale Geschichte, die dann lokal gelöst wird.
Ja.
Also außerhalb dieses Projekts jetzt, sage ich mal.
Ja. Wir als Ökologieinstitut sind ein gemeinnütziger Verein und wir betreiben angewandte Forschung. Wir haben vor ein paar Jahren ein Tochterunternehmen gegründet, eine GmbH, das heißt Pulswerk. Da machen wir auch Beratungen, also all das, was jetzt nicht unter Forschung läuft, machen wir über Pulswerk. Und bis zu einem gewissen Grad können wir da auch schon noch weiter begleiten noch. Aber wir brauchen auf alle Fälle Unterstützung und wir können es nicht alleine stemmen. Also wir brauchen interessierte Architektinnen und Architekten oder eben der Kontakt zu, in Österreich gibt es diese Energieberatungen in allen Ländern eigentlich oder Bauberatungen, die eh schon verfügbar sind. Man müsste sie vielleicht nur noch ein bisschen in die Richtung schulen.
Dass dann in der Energieberatung auch die Ohren offen sind und die Augen offen sind für diese Varianten und vielfältigen Ideen, die es eigentlich gibt, Häuser umzunutzen.
Ja.
Denn, wie ich gerne sage, ein Raum, den man nicht hat, den muss man auch nicht heizen. Und das ist so die Idee dann vielleicht auch am Ende, wenn Menschen ihre Häuser anders nutzen.
Ja. Und das vielfach vorgebrachte Argument der der Kosten, ob das denn leistbar ist, solche Umbauten. Sag mal, gemeinsam kann man sich auch mehr leisten, aber das würde natürlich auch bedeuten, dass man vielleicht ein bisschen abrückt von der Idee, dass man Alleineigentümer bleibt. Wenn einem das wichtiger ist, dann, und wenn man eher auf Modell Miete geht, dann muss man mal alleine alles vorfinanzieren.
Kriegt dafür aber auch, wenn man dann eventuell was abgetrennt hat, Monat für Monat die Miete wieder ein.
Genau.
Von nur Räumen, die vorher überhaupt nicht vermietet waren.
Wenn wir bei der Zielgruppe ältere Menschen bleiben, dann sind sie ja oft schon vielleicht so, dass sie von der Bank gar keinen Kredit mehr kriegen, weil sie schon einfach zu alt dafür sind, um eine Laufzeit noch abzudecken. Oder weil sowieso die Pension zu gering ist. Da muss man dann schon schauen, ob es nicht Sinn macht, dass man vorher schon was abtritt, dass man sich schon vorher mit anderen zusammentut, jemand, der noch jünger ist und wenn man als Gruppe zur Bank geht, hat man ganz andere Karten.
Ist denn in den verschiedenen Umbauvarianten, waren da auch Kostenschätzungen dann jeweils mit drin, wenn es jetzt um diese vier Typen von Häusern geht, die man umbaut und von der Einigerwohnung bis zum Café im Erdgeschoss und gemeinschaftlichen Wohnen?
Wir haben jetzt bei Immocheck haben wir mal versucht, mit den Kosten was zu machen. Es ist halt immer ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil erstens ist dann doch jedes Haus anders, auch wenn es theoretisch derselben Typologie entspricht. Es ist auch die Preise, das Preisgefälle von West nach Ost ist auch extrem, oder in Deutschland wahrscheinlich von Nord nach Süd. Ja, man muss immer schauen, wo bin ich, und man muss eigentlich immer dann mit einem Planer, Baumeister vor Ort sprechen, wie da dann wirklich die Kosten sind. Aber wir haben versucht, zumindest dass man ungefähr einmal eine Spanne kriegt, was das kosten würde.
Ja, aber wir haben gehört, wenn man dann gemeinsam vielleicht losgeht und sagt, wir haben hier fünf Nachbarn zusammen, die dann eine enorme Menge an Platz eigentlich auch frei machen. Und freiräumender Platz heißt ja Platz, der neue Mieter kriegt und damit dann auch Mieten kriegt. Oder eben es ist in dem gemeinsamen Eigentum oder wie auch immer. Und dann sind die Chancen vielleicht etwas besser, was zu mobilisieren mit vielen Schultern.
Ja, und da möchte ich noch ergänzen, weil wir bisher jetzt immer nur von den älteren Menschen geredet haben. Es war uns immer ganz wichtig zu betonen, dass die Zielgruppe sind in Wahrheit alle, auch Menschen jüngeren Alters, weil es ist schnell passiert, dass man sich, also man hat vielleicht gerade Familie gegründet, gerade neu gebaut, das ist ja der Klassiker, und dann kommt schon die Trennung, weil man sich vielleicht während dem Bau schon unüberbrückbaren Differenzen gegenüber sah.
Tja, da fallen mir jetzt Geschichten ein. Okay, also, ja.
Soll es geben.
Soll es geben.
Genau. Und dann üblicherweise zieht dann einer der Partner aus, sucht sich irgendwo eine kleine Wohnung, die es vielleicht im ländlichen Raum gar nicht so auf die Schnelle gibt. Die andere Person bleibt vielleicht eben, wenn schon Kinder da sind, im Haus, und es wird dann doch auch teuer, das Abbezahlen von, wenn man gerade erst einen Kredit aufgenommen hat. Oder, ja, es ist, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist nichts mehr fix heutzutage, und es ist immer, ehe man sich versieht, selbst wenn man bis dato noch einen halbwegs gut bezahlten Job hatte, es kann übermorgen schon nicht mehr so sein. Es werden ja auch die Alleinerzieherinnen überhaupt, die nehmen zu. Also die statistischen Zahlen zeigen das ja ganz klar. Oder überhaupt die Einpersonenhaushalte. Das ist einfach jetzt das Modell der Zukunft, dass man vielleicht gar nicht mehr sich überhaupt so binden will. Aber alleine irgendwie wird einfach auch alles teurer. Also, und ist auch nicht immer frei bestimmt und der Wunsch, sondern die werden vielleicht auch manchmal froh um mehr soziale Kontakte und Nähe.
Ja. Also wer sich so früh schon mal damit beschäftigen möchte, welche Möglichkeiten es gibt, kann ja auch auf der Webseite des Österreichischen Ökologieinstituts zu dem Projekt Rehabitat gibt es einen Download von der begleitenden Publikation mit x verschiedenen Grundrissvarianten zu verschiedenen Haustypen. Also da kann man schon mal so ein bisschen sich anregen lassen zu dem. Wir können ja den Link unter den Podcast dann drunter tun, weil da sieht man schon so, was ist alles möglich, wie viele Dinge sind möglich und dann umbauen und hinterher berichten, damit wir auch wissen, was Schönes entstanden ist. Ja, dann sage ich mal vielen Dank, Julia Lindenthal, für diesen Bericht und viel Gerne. Erfolg weiter mit dem Projekt Rehabitat.
Dankeschön.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.